Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Da bist du ja, ich grüße.
Ach, lass mich doch in Ruhe, ey.
Hör auf, das wirst du jetzt schön über dich ergehen lassen.
Da, ey, das ist doch,
es ist Feierabend, ja, ich lass mir von dir.
Ey, es ist einfach so dunkel draußen, hatten wir schon mal als Thema, will ich auch nicht weiter, doch, will ich thematisieren.
Was eine Kacke. Du bist doch immer derjenige, ja, der vorher erzählt, dass ihm der Herbst so gut gefällt. Ja. Der Herbst. Ja, da hast
aber
du deinen
Scheiß
Herbst.
So. Aber doch nicht so.
Ja, wie denn? Ja, mit 25 ja, Grad oder
ja,
was?
Ja, das ist ja kein Herbst mehr. Das ist ja ein Winter, der sich als Herbst verkleidet hat. Es ist so dunkel hier in Eppendorf. Guck mal, wir nehmen ja jetzt vormittags auf. Ich war aber schon, und hier ist noch die leuchtendste Stelle in Deutschland. Ich war schon anderthalb Stunden spazieren, um irgendwie so ein bisschen Vitamin D anzuregen. Nichts zu machen. Wenn ich ab und zu so ein Auto vorbeigefahren wäre mit Fernlicht, ich glaube, ich würde schon baumeln.
Ja, das Leben im Eppendorf ist wie unter einer großen Klarsichthülle. Das ist schon mal trüb. Komm, lass mich dich aufheitern.
Nein, hier ist doch quasi West Palm Beach Deutschlands. Und selbst hier am Leinpfad entlang, Alsterlauf.
Lieber, bitte.
Ey, ich meine, du kommst aus den Slums.
Ne? Ey, Eppendorf.
Ich zahle doch hier nicht 12.000 Miete im Monat, dass die Sonne nicht scheint.
12.000 für den Scheiß. Das für dieses verspießte Klarsichthüllenviertel. Das ist doch. Ey, da kannst du mal wieder sehen.
Ja.
Du bist einem Irrtum aufgesessen.
Wie ist denn bei euch im Torf?
Bei uns im Dorf? Ach ey, was interessiert mich das Leben da draußen? Hier drin, bei uns ist es schön, ist es muckelig.
Hast du einen Kamin an?
Ich habe den Kamin nicht an, ich habe die Lampen an.
Wie hast du jetzt schon einen getrunken? Bevor ich es vergesse, herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Ja, da sind doch die, Dankeschön. Da sind, du hattest ja sogar an meinem Jubeltage selber angerufen.
Ja. Wie ist denn das so, in deinem Alter kommt da schon der Bürgermeister?
Ich dachte immer, ich wäre der Bürgermeister von Hamm.
Stimmt.
Der Bürgermeister
der
Herzen. Habt ihr
denn jetzt eigentlich einen Bürgermeister? Ist die Stichwahl gelaufen? Ist Wisconsin ausgezählt?
Wisconsin ist ausgezählt und unser langjähriger Bürgermeister nach 21 Jahren musste überraschend seinen Sitz räumen.
Nee.
Damit
hat er auch nicht gerechnet, oder?
Ich glaube, er hat am wenigsten damit gerechnet, weil nach 21 Jahren stellt sich ja gern mal dieser Faktor ein, ja, wer soll es denn sonst machen außer mir?
Der war quasi der Helmut Kohl von Hamm, oder?
Ja, kommt ganz gut hin. Alle anderen sind sowieso doof.
In welchem Alter ist er ungefähr?
Ach, ich glaube, über 60 schon, ne?
Ja.
Naja, es ist auch wurscht. Ich meine, du, kommunal geben die sich alle nichts, die Brüder, weißt du doch, ne? Eine Hand wäscht die andere so lange, bis beide wieder dreckig sind.
Oh Gott, ja. Und waschen dann das Gesicht.
Genau. Ich lasse mich auch jetzt nicht mehr abhindern hier. Ich grüße das Streusalz, wo wir gerade dabei sind. Ich grüße das Streusalz im Rektrum des Großbürgertums. Den Großvezier sämtlicher Teppichluder. Den Zeremonienmeister des erotischen Adventskalenders, den Mitbegründer der deutschen Bockwurst-Innung und Träger des großen Böcklunder Verdienstordens, den Schuss Tabasco im Auge der öffentlichen Bedenkenträger und die Rechtfertigung sämtlicher TV- und Rundfunkgebühren. Ich begrüße am anderen Ende meinen geliebten Freund, die Legende, den Titan der Titanen, die dunkle Seite des Olymps, Atze Schröder, meine Damen und Herren.
Danke, mein lieber Till. So viel Herzenswärme tut mir gut. Ja, du erhältst meine Seele schon wieder. Großartig.
So, ja. Deswegen, das muss doch auch stattfinden. Das muss doch auch einmal gesagt werden.
Ja, Rituale müssen sein, ich weiß. Aber Ja, ja, du das hast ja recht. Studie. Ich komme ja jetzt auch schon wieder ins Rollen, aber das ist doch, du ziehst die Vorhänge zur Seite und ja, es lacht die Sonne nicht. Weiß. Wir hatten ja schon mal, nach diesem Podcast, wirklich, ich werde mir keine Tageslichtlampe kaufen, sondern so eine Sonnendusche.
Ja.
Und dann sollt ihr alle mal sehen, ey, dann ist hier Südsee.
Aber ja, du, jetzt mal ohne Scheiß, ich habe jetzt wirklich gelesen, dass man in diesen Tagen auch darauf achten soll, auf seinen Vitamin-D-Spiegel.
Ja, meine ich ja.
Ne? Ja. Ja, ja, deswegen möchte ich das nur noch mal aufgreifen und viele werden vielleicht bei der nächsten Blutabnahme irgendwann mal feststellen, oh, mein Vitamin-D-Spiegel ist total zu niedrig.
Genau.
Kein Wunder, dass ich so antriebslos, so müde und so unlustig bin.
Genau, und dann denken, ich habe gelacht. Hätte ich mal das ernst genommen, was Till und Atze da sagen.
Ja. Ganz genau.
Weil das ist hier, das sind ja nicht nur Berichte, das ist auch Informationen, Lebenshilfe und Daten, die hier preisgegeben werden. Und zwar nicht nur von mir, sondern auch von meinem Vorgesetzten, wollen wir mal sagen, dem Edelmann vornehmster Güte, den Altruist im Sinne des echten Wohltätertums auf der sonnigen Schattenseite des verbalen Etablissements, mein gut gelaunter Delfin im verschmutzten Meer des mentalen täglichen Wahnsinns, die hochstehende Sonne auf dem Festland der Kultur, der deutsche Kopf im Mount Rushmore National Memorial Denkmal im Teutoburger Wald. Good morning, sag ich nur. Good morning, mein lieber Till.
Ach ja, aber das ist es wirklich, ne? Ja. Leute, achtet wirklich auf euren Vitamin-D-Spiegel. Achtet darauf, dass ihr, wenn draußen mal die Sonne scheint, dass ihr eure alte Narbenfresse auch mal wirklich in die Sonne reinhaltet.
Ja,
denn auch das
die
ist
Männer.
Wirklich kein Witz. Ja. Vitamin D ist wichtig in diesen Tagen.
Ja, genau.
Und ich hasse es genauso, ich hasse es genauso wie du. Dieses Grau macht einen wahnsinnig.
Ja, vor allem kannst du ja jetzt auch nicht weg, ne? Also
nein.
So zeitlich hätte ich jetzt vielleicht hingekriegt, nochmal in die Sonne zu fliegen. Aber ganz im Ernst, ne, das willst du ja auch nicht machen. Es würde sogar gehen. Ich habe das geprüft, habe so ein paar Flüge mir rausgesucht und habe ich gedacht, nee, kannst du nicht bringen. Du kannst hier die ganzen Karpalken, die ganzen Cousinen, kannst du nicht alleine lassen.
Nein.
So, dann habe ich mir ein paar Jobs noch angenommen. Weißt ja, wenn die Agentur erstmal raus hat, dass du doch da bist und
ja.
Was machst du? Ich war kurz in Berlin, 2 Tage für 2 Übernachtungen bei Nils Bogelberg im Podcast, er hat einen neuen Podcast.
Ja, die Nils-Bogelberg-Erfahrung, ne? Die
genau.
Nils-Bogelberg, NBE.
Ja, und da ist ja auch so ein netter, feiner Kerl. Dann haben wir so über alles Mögliche, gerade auch über ihn gesprochen, wie so seine Anfänge waren, wie er damals mit 17 in Wessling bei Bonn wohnt, immer mit dem Chauffeur zu Viva gebracht wurde. Er hat an irgendeinem Casting teilgenommen, ne? Und er damals mit seinen bunten Haaren als 17-jähriger Gymnasiast ist dann immer zu Viva gefahren, hat dann moderiert. Laut Eltern sollte er dann auf jeden Fall die Schule zu Ende machen, sein Abi machen. Er hat es natürlich hingekriegt, da gar nicht mehr zu erscheinen und hat sich vom Chauffeur immer schon morgens abholen lassen. Der hat ihn dann nach Köln ins Studio gebracht, die 30 Kilometer, weil für ihn klar war, als 17-Jähriger, wie man so denkt, ne? Als 17-Jähriger war für ihn klar, ich bin jetzt Moderator bei Viva und bleibt das auch bis zur Rente. Also er hat gedacht, wofür brauche ich jetzt noch ein Abi, wofür soll ich studieren, wofür brauche ich einen anderen Job? Ich bin ja sowieso den Rest meines Lebens Moderator.
Ja, es ist faszinierend, ne? In dem Alter kann man sehr überzeugend sein.
Ja, ja.
Also auch sich selbst gegenüber vor allen Dingen.
Ja, auf alles geschissen, ne? Und ist ja klar, dann mit den großen Stars zu tun gehabt, eine Aftershow-Party, eine Release-Party, jagt er die andere. Naja, und heute sitzt er da ein sehr erwachsener, sehr schlauer Kerl gegenüber, der das Schulische alles irgendwann nachgeholt hat. Ähnlich wie ich ein Leben lang Angst hatte vorm Verblöden und sich daraufhin einfach alles reingezogen hat, was daherkommt. Jedes Buch, jeden Film, jeden Song. Das war das Gute in Berlin. Also bei Nils.
Das war gut.
Ja, ja, ja. Und der sieht das Leben so durch die Buckelberg-Augen, so vielleicht 2-3 Grad anders als andere. Ja, hat mir gut gefallen. Naja, und alles andere, ne? Berlin ist ja, ähnlich wie Peter Fox schon gesungen hat, ne? Berlin ist halt im Winterhalbjahr scheiße.
Ja, ich weiß es. Weißt du noch, als wir den, da waren wir eine Woche lang im Schweizer Hof und haben doch ein paar Kapitel von Und dann kam Ute geschrieben. Und ja, da war es doch auch, da hat es auch, es war saukalt, es war Januar. Das ist so ganz komisch dann in Berlin, ne? So auch sehr drückend,
ja, aber
sehr
jetzt,
grau.
Jetzt kommt noch was hinzu. In Berlin ist ja nochmal, die Gastronomie ist ja eigentlich ihr Hit. Mit kleinsten Restaurants, mit größten Kneipen, Grill Royal bis Odenthal. Da kannst du halt eine Menge unternehmen. Aber das fällt ja im Moment alles weg.
Ja.
So, es bleibt also gar nichts mehr. Du ziehst ja durch die Häuserschluchten, weil du ja auch ab und zu nach draußen musst. Und da ist einfach nichts mehr. Ne? Alle gucken so griesgrämig, alle lassen sich runterziehen. Also, dass diese Stadt da jetzt gerade unter dem Teil-Lockdown besonders leidet, kann ich mir vorstellen. Du kannst nichts machen, ne?
Ja, das ist ja auch für so eine Stadt praktisch sozusagen, das ist ja echt eine echte Lähmung,
ja,
ne? Das, wo das Leben so pulsiert und auch, wie gesagt, in die kleinsten Bereiche so interessant ist. Ja, das fällt alles flach.
Ja. Sag nicht mal, wie bist du denn heute aufgewacht? Mit welchem Mindset?
Tatsächlich, schwierig.
Also Leute, nicht, dass wir euch jetzt runterziehen wollen. Ne? Ich bin nämlich lustig aufgewacht.
Ich bin eigentlich wach geworden, weil ich irgendeinen Scheiß geträumt habe,
an den ich
mich dann versucht habe zu erinnern und konnte mich aber nicht dran erinnern. Und dann ist das so, dann bin ich ja morgens sehr ritualgesteuert. Das heißt, ich muss morgens was essen, sonst werde ich wahnsinnig.
Ja.
Und ich brauche einfach so eine Morgenritualität sozusagen.
Ja.
Ne, erst, mein Johanniskraut nehmen, dann erstmal ein riesengroßes Glas Wasser trinken, dann Kaffee machen, Brot schmieren.
Johanniskraut nehmen oder rauchen?
Ja, sowohl als, sowohl als auch.
Wofür ist Johanniskraut gut?
Das soll angeblich, das soll eigentlich die Nerven beruhigen. Und das fand ich so sympathisch. Und dann hatten wir davon noch so eine große, ich weiß gar nicht, wo die aufgetaucht ist. Auf einmal
ja, was eine große?
So eine große Packung mit Johanniskraut-Dragees.
Du bist wie mein Alter. Einfach, was da ist, wird genommen. Ja. Habe ich dir das mal erzählt? Ja. Mein Alter, der macht ja immer den Apothekerschrank auf, guckte durch, was ist abgelaufen. Und ganz egal, das konnte auch für meine Mutter sein oder für sonst wen, dann hat er das genommen. Er hat immer gesagt, bevor ich es wegschmeiße, nehme ich es lieber.
Ja, so war das mit dem Johanniskraut auch. Der Sterntod drauf beruhigt die Nerven, dann waren das so kleine gelbe Tabletten, die ließen sich auch so herrlich schlucken.
Ja, aber du weißt ja, ne, was gesagt wird, wenn man Johanniskraut nimmt, was man auf keinen Fall da machen soll.
Was denn?
In die Sonne gehen. Das stimmt wirklich.
Warum?
Das ist keine gute Wirkung. Also passt alles bei dir. Du warst ja nicht in der Sonne.
Nee, ich weiß, es ist ja auch keine Sonne da.
Ja,
ne?
Aber eine gute Idee, Johanniskraut, das schreibe ich mir jetzt mal auf. Das werde ich gleich auch mal mir hier.
Ja,
die kleine Packung für 135 Euro in Eppendorf.
Ja. Ja, also so ist auch heute Morgen. Und wenn ich dann erstmal Kaffee getrunken habe und gefrühstückt habe, dann bin ich eigentlich meistens immer guter Dinge.
Ja, dann ist ja auch schon nachmittags drei, oder?
Ja. Und dann hab ich wunderbar gleich den Computer angeschmissen, weil ich war gestern irgendwo an einer Stelle, wie das so ist, abends bei YouTube gewesen, da ein Video geguckt, da ein Video gesehen und musste mir gleich doch mal diese Geschichte YouTube reinpfeifen, die ich gestern gefunden hatte. Und zwar Dave Edmonds, kennst du doch auch, ne?
Den alten Komiker. Ah nee, das war ein anderer. Das war Django Edwards, ja.
Ja, nein, Dave Edmonds hier, I Hear You Knocking,
I knew
the bride when she used to rock and roll.
Genau, die vierte Säule des Rock'n'Roll, ja.
Ganz genau, damals Brinsley Schwarz, Rockpile und so weiter. Dave Edmonds erzählte eine wunderbare Geschichte. Er sollte ein Konzert geben mit Chuck Berry zu seinem 60.
Chuck Berry.
Ja, damals im Madison Square Garden, 24.000 Leute. Dave Edmonds sollte eine Band zusammenstellen, hat er dann auch gemacht. Und Wer war dabei? Sein alter Kumpel am Schlagzeug von den Dire Straits, Terry Williams, natürlich. Ne? Am Bass von The Who, die Legende, John Entwistle, der Mann mit dem Donnerbass,
ja,
der praktisch immer Solo auf dem Bass gespielt hat bei The Who. Dave Edmunds, selber Gitarre, Chuck Berry auch. So, jetzt war es aber so, Chuck kannte natürlich keinen von den Vögeln.
Ja.
Weil ihm natürlich außer ihm selbst alles scheißegal war.
Ja.
Ne? Und ging dann vor der Show zu Dave Edmunds und sagte, hör mal, pass auf, alle meine Stücke, die fangen eigentlich so an. Da, 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 da. Ja, und wenn ich aufhören will, dann stampfe ich mit dem Fuß.
Ja, ja.
So, dann hat Dave Edmunds gesagt, okay, ich habe aber schon mal ein paar Stücke von dir gehört. Ja, gut. So, sie fangen an zu spielen. Und Chuck schnallt irgendwann, dass Dave Edmunds, der ein toller Gitarrist ist, alle Soli super spielt und lässt ihn daraufhin auch aus reiner Faulheit alle Soli spielen. Ne?
Ja, der wollte einfach nur seine Gage, ja.
Genau, nickt ihm zu und irgendwann fängt John Entwistle auf dem Bass an, sein übliches Theater von The Who zu machen da, ne?
Ja.
Den Bass und sowas. Und Chuck Berry dreht sich um, guckt sich das an, geht dann zu ihm rüber und sagt einfach ganz laut, don't do that.
Und wie ging es dann weiter?
Dann hat er das sein gelassen. Ja, dann haben sie eine Dreiviertelstunde gespielt, dann hat er seine Kohle genommen und ist abgehauen. Und ich stell mir vor, du spielst mit einem der weltberühmtesten Bassisten überhaupt und der macht genau das, wofür er berühmt geworden ist. Und Chuck Berry geht rüber und sagt zu ihm, don't do that, lass den Scheiß sein.
Ey, Chuck Berry, der war auch, sagen wir mal, so ein bisschen ich-bezogen, ne?
Sagen wir so, sehr speziell und es war ihm eigentlich alles scheißegal, außer Chuck Berry selbst.
Und dass die Gage in der Tasche und, war, ne?
Und Geld, ja, vor dem Auftritt in einem Koffer in Bar, Punkt.
Pauli in Bremen, der hat den mal veranstaltet, Chuck Berry, also das ist noch gar nicht so lange her, ne? Wie lange ist er jetzt tot, 2 Jahre?
Ja, 2, 3 Jahre, glaube ich.
Ja, und sagen wir so vor 5 Jahren. Und Chuck kam angeflogen, ich glaube 2 Jobs, einen in Bremen und der andere in Bremerhaven oder Cuxhaven, auf jeden Fall Nähe Bremen. Wichtig war Gage, glaube ich, bar, damit er direkt einstecken konnte. Ne? Kam auch ganz alleine angeflogen, weil Tourbegleiter und so kostet alles Geld. Ne?
Ja, natürlich.
Örtliche Band.
Ist klar. Natürlich. Das kommt auch übrigens, das hätten auch das Medium TZ sein können. Das war ihm alles scheißegal.
Ja, oder die,
ne?
Flippers, das war ihm alles scheißegal. So, dann war aber Vertragsbestandteil, dass er eine S-Klasse stehen muss, weil er wollte ja selber fahren nach Bremerhaven, von Bremen aus eben. Und weil er hatte, ne, die Amis hören ja immer auf deutschen Autobahnen, kannst du so schnell fahren, wie du willst. Und wenn es 300 ist. Ne? Ja, okay, S-Klasse dahin. Opa setzt sich am nächsten Tag mit seiner Klampe hinten im Kofferraum in die S-Klasse und fährt von Bremen nach Cuxhaven. Und Pauli mit irgendeinem Gehilfen dahinterher. Und er fährt schön irgendwie so mit 55, aber km/h, ne? Nicht mal.
Ja, don't drive 55.
Ja, aber sonst in den USA immer Meilen, aber er schön mit 55 Stundenkilometer, quasi so ein Auge zuhaltend über die Autobahn. Ja, hat ein bisschen länger gedauert, bis sie da waren.
Großartig, oder?
Ja.
Ah, ey, ich stelle mir das gerade vor, du bist so, irgendeiner, so ein alter Komiker macht mit dir einen Gig so und geht dann zu dir rüber, während du sagst, ja, nee, ist klar, sagst, hör mal, lass das mal sein.
Ja, halt mal die Fresse.
Ja, Eddie Van Halen spielt ein Solo oder irgendeiner so ein legendärer Gitarrist und irgendeiner kommt rüber und sagt, ey, kannst du damit mal aufhören, das nervt.
Ja, das ja.
Herrlich.
Ja.
Oder da sind wir ja schon wieder bei sind bei den Helden. Maradona ist gestorben.
Ja, wollte ich sagen. Jetzt kommen wir mal zu den Jüngeren.
Hat dich das bewegt?
Nö. Also erstmal habe ich damit vor Jahren schon gerechnet.
Ja.
Zum Beispiel während der letzten, vorletzten WM, wo er dann auf der Tribüne auch immer schon einschlief.
Ja, das sah nicht gut aus. Das muss
und dann, jetzt ging es um Skandale und dieser großartige Fußballer. Und ich habe zeitweise gedacht, ach, der hat auch Fußball gespielt. Dann habe ich mir aber tatsächlich so einige Videos angeguckt. Das war natürlich Not From Bad Parents. Aber ja. Dass die ganze Welt jetzt wieder durchdreht, weil der früher mal gut Fußball gespielt hat, ansonsten doch auch ein ziemlicher Drecksack war, der Frauen geschlagen hat und quasi alles vom Tisch weggezogen hat. Nicht nur das Koks, sondern auch gleich die Tischdecke hinterher. Das wird dann auch gerne mal vergessen. Ne? So, jetzt wird er zum Heiligen erklärt, natürlich in Argentinien, ist klar. Es gab schon Interviews da rund ums Stadion in Buenos Aires, wo dann einige sagten, Messi ist ein Niemand. Messi kann überhaupt nicht Fußball spielen. Und Maradona ist Gott. Ach ja, immer diese Heldenverehrung, ne?
Ja. Ja, ich fände das interessant, was du sagst, ne? Es fand ja praktisch eine Abspaltung statt, ne?
Ja.
Diego war der Gute, der Fußballer, der arme Junge, ne? Mit dem großen Herz und Maradona war sozusagen der Teufel. Und ja, ich habe es genau gemacht wie du. Ich war fasziniert, wie das funktioniert, diese Ergriffenheitswelle.
Ja.
So, ne?
Ja.
Und habe dann tatsächlich auch so ein Statement dazu auch gepostet. Und war überrascht, wie gut das sozusagen in Anführungsstrichen funktioniert. Ich fand den einzigen wirklichen Spruch, den habe ich dann auch gepostet, I am Maradona, ja. I make goals and I make mistakes. Ich weiß es nicht, als Fußballer gesehen ging es mir so wie du, da habe ich auch gedacht, naja, konnte ja echt schon was. Da fand ich übrigens, ich weiß nicht, ob du diese Geschichte mitbekommen hast, Gary Lineker,
ja.
Der englische Fußballer hat für mich die beste Geschichte erzählt.
Ja.
Und zwar hat er erzählt, dass Maradona beim Warmmachen den Ball genommen hat am Mittelkreis und den dann immer nach oben in die Luft geschossen hat, so fest er konnte.
Ja.
Kerzengerade nach oben. Und immer wenn der Ball runterkam, hat er wieder geschossen.
Ja.
Und er musste nie mehr als 3 Schritte gehen. Dabei.
Ja.
Meistens sogar gar nicht. Und das hat er 13 Mal hintereinander geschafft, dass der Ball einfach hochgeschossen direkt wieder runterkam. 13 Mal. Und da sagt er einfach, das habe ich noch nie gesehen. Er hat erzählt, am nächsten Tag sämtliche Fußballspieler, die am Tisch mitsaßen, sind fast ohnmächtig geworden.
Ja.
Und dann sagt er, und da sind wir damals losgezogen, alle beim nächsten Tag beim Training und haben das auch versucht.
Ja, ja.
Das hat 3-mal geklappt und beim 3. Mal mussten wir schon alle hinter dem Ball her sprinten.
Ja. Ja, fußballerisch braucht man ja gar nicht drüber sprechen. Ne? Das war der Wahnsinn. Aber wie gesagt, ja. Ich habe mir noch einige Ausschnitte angesehen, unter anderem dieses Spiel mit der Hand Gottes, wo er aber ja. Vorher auch schon quasi im Alleingang die komplette englische Nationalmannschaft schwindelig gespielt hat.
Ja, das Tor danach, nach der Hand
ja,
Gottes,
genau.
Wo er dieser 60, da sagte übrigens
86
auch,
Gary Lineker, muss das gewesen sein, ne?
Ja. Ja, genau. Da sagte Gary Lineker übrigens, dass der Fußballplatz wäre ein Acker gewesen.
Ja.
Das wäre der schlimmste Acker gewesen, sagte er, du kannst gar nicht gerade stehen, ohne dass du mit dem Knöchel umgekippt warst auf diesem Acker.
Ja.
Sagt er, und dass der das überhaupt über die ganzen 60 Meter mit dem Ball so machen konnte, wäre eigentlich auch ein Wunder gewesen.
Ja.
Also. Ich glaube, wir schätzen das beide ganz gut ein. Ein Genie am Ball, aber ein
Genie am Ball, aber ein Gott an der Flasche. Paul Gascoigne war es, glaube ich, der es erzählt hat. Irgendwie so ein später mal so ein Freundschaftsspiel, Abschiedsspiel, wie auch immer. Also beide hatten schon ihre aktive Karriere beendet. Und ja. Paul Gascoigne war schon im Trikot, im Spielertunnel, also bevor es jetzt auf den Rasen rausging. Ich glaube, es war in Rom, bin mir aber nicht sicher. Hatte ein Gazza, der ja auch ein schlimmer Finger war,
ja.
zu Maradona gesagt, du entschuldige, aber ich hatte im Flieger so ein paar Drinks, ich habe leicht einen Schlappen. Und Maradona hat gesagt, beruhige dich, ich auch. Ja. Ja, ich weiß auch aber nicht. Aber wo du mir gerade mit Fußball kommst, wir fangen heute mal hinten an mit den Alten und Toten und arbeiten uns jetzt vor. Ich habe nämlich heute mein letzter Traum, den ich noch wusste, und deswegen bin ich quasi so mit dem Boss-Move aufgestanden. Ich war Chef, ich war Sieger, ne? Durchströmt. Ich habe nämlich geträumt, dass ich mit mehreren Bayern-Spielern unterwegs war.
Aha.
Einmal mit Manuel Neuer, den ich auch kenne, mit dem ich ja auch schon an der Hotelbar vom Savoy gesoffen habe. Und später, weil die zumachten im Zimmer dann noch weiter. Unter zwei Tage vom Länderspiel. Ist aber bestimmt schon 10 Jahre her. Naja, auf jeden Fall wäre ich jetzt mit Spielern aus der aktuellen Bayern-Mannschaft unterwegs. Alles im Traum, Leute. Alles im Traum. Mit Goretzka, mit Kimmich, Alaba war, glaube ich, dabei. So, und dann das Thema, man weiß ja nicht mehr so ganz genau, wie man es dahin geträumt hat, aber das Thema war so, ey, Schröder, jetzt hast du auch das Siegergehen. Ne? Du warst jetzt mit uns unterwegs, du hast jetzt auch das Siegergehen. So, und ich stehe auf und denke mir, bah, hier, Alter, jetzt, dieser Traum hat eine Bedeutung. Ich bin jetzt bin ich wirklich ganz oben. Wahnsinn, mir geht es auch gut. Und deswegen habe ich am Anfang auch so ein Fass aufgemacht mit der Dunkelheit. So. Und ich denke mir, bah, hier, King of the World, zieh den Vorhang zur Seite und guck hier. In so einem grauen Novemberhimmel. Da war ich wach, das kann ich dir sagen, ey.
Ja, verrückt, ne?
Ja.
Was man manchmal träumt, ne? Das ist, geht wirklich auf keine Kuhhaut. Ich habe neulich geträumt, ich hätte mein Abitur nicht und war völlig verzweifelt.
Ja.
Weil ich alle versucht habe zu überzeugen, dass ich doch ein Abitur habe.
Ja.
Und war dann so froh, als ich wach war. Weil ich dann dachte, gut, ich habe ein Abitur. Das Lustige ist nur, ich habe ja mein Abitur nie gebraucht. Also ich weiß gar nicht, warum ich im Traum also so fertig darüber war, keins zu haben, weil du ja sicherlich auch weißt, dass ich keine vernünftige Berufsausbildung habe.
Ja, siehste. Und liebe Kinder, wenn ihr jetzt hier zuhört, glaubt nicht euren Eltern. So, man braucht keine Berufsausbildung, man braucht kein Abitur, man kann auch so gut klarkommen.
Was?
Ja, sieht man doch an dir.
Meine Kinder hören hier mal ganz gepflegt weg.
Die hören hier sowieso nicht zu.
Stimmt, die hören immer auf ihre Mutter. Weil die sagt ja. Oder wie hat mein Sohn es neulich nur ausgedrückt? Er sollte erklären, wer denn jetzt schlimmer ist, also strenger ist, Mama oder Papa? Und was sagte er? Mama schreit mehr, sagt aber ja, Papa ist strenger, aber lockerer.
Aber Mama schreit, sagt ja.
Ja, ja, genau.
Mama schreit aber mehr, wo bleibt das Nein?
Wer sagt das Nein? Sagt, ja, Papa ist strenger, aber lockerer. Ich habe ihn auch angeguckt wie ein Auto. Was er meint ist, dass meine Frau tatsächlich sich wahnsinnig aufregen kann. Und auch wenn es um die Schule geht, dann kann die sich aufregen. Ne?
Ja.
Und ist aber ansonsten immer die liebe Mami, die immer sagt, ja, selbstverständlich, natürlich. Und ich bin strenger, aber lockerer. Ich bin dann zum Beispiel, was so gut wie nie vorkommt, wenn sie dann mal mit einer schlechten Note nach Hause kommen, der sich dann immer schützend davor stellt und sagt, jetzt komm, ist doch nicht so schlimm. Ja, fragen wir doch mal so, wie waren denn deine Eltern zu dir? Wer war denn da der Strenge, der Weichherzigere, wer war da der Lockere, wer konnte austicken?
Meine Mutter war die Strenge, die war ja auch etwas katholischer als der Papst. Und die hat mir zumindest meine guten Manieren beigebracht, auch Tischmanieren. Und Vater kniff eigentlich immer Auge zu und so nach dem Motto hier so ganz konspirativ, ja, ne, mach du mal, was du willst. Nee, meine Eltern waren nicht besonders streng und siehst ja, das führt auch zu nichts Guten.
Sag mal, ich habe dich bei Pierre M. Krause gesehen. Wie war denn dein Ausflug nach Baden-Baden in die Stadt der gepflegten Langeweile?
Aber eine Top-Käse-Sahnetorte. sagen wir es mal so, wenn du, wo andere so über Teenager-Kreise sprechen, da spricht man da, glaube ich, über Milf-Kreise. zu dem Zeitpunkt war das ein oder andere Café noch geöffnet, glaube ich. Und ja, schon Durchschnittsalter, also ich zählte zu den Jüngeren, sagen wir es mal so. So, dann war ich bei Pierre M. Krause in der Late-Night-Show, die gibt es übrigens schon seit 15 Jahren, ne?
Ja, ja, ja.
Und er selber führt das darauf zurück, dass die Show spät läuft und dass die Intendanz des Südwestrundfunks so spät nicht mehr fernsieht und ihn völlig vergessen hat im Programm. Also er selber ist der Meinung, man hätte ihn schon abgesetzt, wenn man überhaupt wüsste von der Programmplanung, dass es ihn überhaupt noch gibt.
Ja.
Ja, ist einer der nettesten Menschen überhaupt und ja, fand ich ganz nett. Und dann hast du ja noch so einen Einspieler gemacht, das wusste ich ja gar nicht. Ihr habt gedreht in Köln, glaube ich, mit dir.
Im Savoy, in unserem Zimmer, wo wir so oft gesessen haben. Ja.
Und da wurdest du, glaube ich, gefragt, wie ist er denn so, der Atze? Und dann hast du so ein paar nette Worte über mich verloren. Und es ist doch schön, dass du lügen kannst, ohne rot zu werden.
Es war wie in unserem Podcast. Ich hob zu einem 20-minütigen Monolog an. Ergriffen von mir selbst, beweihräucherte ich dich und sie haben es auf 3 Minuten runtergeschnitten.
Ja.
Also wie immer.
Ja, hat mir gut gefallen.
Ja,
ja, aber, die Fernsehsendung, da war noch Pohlmann, war noch da, Ingo Pohlmann, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Liedermacher.
Also bis dahin kannte ich den nicht.
Ja, auch so eine interessante Vita. Ich kannte einen Hit von ihm, so ein Radiohit, der rauf und runter gespielt wurde. Das muss jetzt aber auch schon wieder bestimmt 8 Jahre her sein. Wenn jetzt Sommer wäre, war so ein Hit, der dann so WDR, NDR, SWR und eben auch Bayerischer Rundfunk rauf und runter gespielt wurde in dem Jahr, wo er ein Hit war. Ingo Pohlmann, auch eine interessante Vita. In Reda-Wiedenbrück geboren, also gar nicht so weit von dir. Da, wo Tönnies auch sein jährliches Sommerfest abhält. Aber Ingo ist eine ganz andere Welt. Also ich habe Ingo jetzt zum ersten Mal persönlich getroffen. So, und das Beste ist, der hat, passt schon fast wieder zu unserem Thema, er hat Hauptschule gemacht, hat dann Maurer gelernt, hat dann Zivildienst gemacht, hat dann sein Abi in Münster nachgeholt, ist nach Hamburg gezogen und war fortan Musiker. So,
boah.
Und dann bin ich mit Ingo ins Gespräch gekommen und der hat viele nachdenkliche Songs. Und dann meinte er zu mir: Mensch, Atze, ich weiß gar nicht richtig, was du so machst. So wie du wahrscheinlich auch gar nicht richtig weißt, was ich so mache. Also so richtig gute Ebene von Anfang an im Gespräch.
Ja.
Und er sagte: Ey, ich mache mir so viel Gedanken um die Welt und auch schon so lange, seit 25 Jahren, bin ich mehr oder weniger Klimaaktivist. Und alles, was ich damals schon bemängelt habe, an dem, wie wir uns verhalten, wird jetzt Realität. Und alle sehen jetzt die Auswirkungen, jetzt müssen wir was tun. Und ich bin manchmal so schwermütig, weil ich mich immer so mit schwierigen Themen der Welt befasse. Und ich wusste überhaupt nicht, worauf er hinaus will. Und dann meinte er, jetzt habe ich dich da eben gesehen im Gespräch und du hast so eine leichte Art, so mit dem Leben umzugehen. Vielleicht muss ich mir mal mehr so Sachen anhören, die du so machst. Ich sage, Ingo, ich weiß nicht, ob das der richtige Einstieg ist, dass du dich mit Atze Schröder beschäftigst. Vielleicht so leichtere Bücher lesen. Jetzt stelle ich mir vor, so ein Ingo Pohlmann, der die Welt wirklich, der den ganzen Tag grübelt über die Welt, der guckt sich jetzt erstmal ein paar Atze-Videos an. Ich meine, der schläft ja nur noch mit Licht im Flur.
Nein, ach Quatsch, ey, der sieht erstmal, wie positiv wir die Welt betrachten und wie schön du das Ganze auf der Bühne raushaust, die Lust am Leben. Das verkörperst du doch, finde ich doch sehr, sehr gut.
Ja, es ist aber vielleicht die Dosis ist zu hoch. Ne?
Ja.
Vielleicht erstmal Mittermeier oder Bülent Ceylan.
Ach du Scheibenkleister.
Ja,
ja, da musst du ihm jetzt auch nicht, naja.
Ja, leicht anfangen. Ne? Man muss ja jetzt nicht direkt mit Heroin einsteigen. Das reicht ja, wenn man erstmal kifft, oder?
Ja.
Oder Johanniskraut.
Ja, aber du weißt ja, ich bin, nein, entweder Sekt oder Selters. Ich mach's mir gerne nicht in der Grauzone bequem, sondern ich bin gerne schwarz oder weiß.
Ja.
Du bist für mich the real deal. So, Punkt.
Ja,
apropos The Real Deal. Deine Sonnenseite, Atzes Sonnenseite, der Wein, der Grauburgunder, der schmeckt ja sensationell.
Ja, schmeckt echt gut, ne? Kann ich auch super. So sagen, weil ich habe ihn ja nicht gekeltert. Wir haben ja beim Weingut Beck mehr oder weniger eingekauft. Aber es ist jetzt nicht zusammengeschnitten, sondern es ist wirklich eine reine Grauburgunder Traube. Und darum ist er gemacht. Und ich finde auch, dass er richtig gut schmeckt. Läuft auch gut, ist glaube ich schon fast ausverkauft.
Ja, wollte ich nur mal sagen, der schmeckt wirklich gut. Guckt mal bei Wolf Weine, www.wolfweine, ein Wort, Wolf Weine, aber mit Doppel-F.de. Da findet ihr Atze Sonnenseite. 1,50 pro Flasche gehen an die wohltätige Organisation. Das Geld hängt an den Bäumen, ne? Soweit ich mich recht erinnere.
Richtig.
Und wenn ihr schon bei Wolf Weine seid, dann kauft auch den wahnsinnig leckeren Prosecco Spumante Treviso Extra 3 DOC. Das ist ein ganz toller Prosecco, den kann man sich immer mal geben, der schmeckt
Treviso sehr, sehr heißt gut. Ja?
Ja, heißt das nicht so? Treviso heißt der. Ach, ich habe die Lesebrille wieder nie aufgehabt.
Treviso, also ist die Marke...
Ich weiß gar nicht, welche Marke das ist, aber der heißt, glaube ich, Viticoltori Ponte. Viticoltori Ponte Prosecco Spumante Treviso Extra 3 DOC. Das ist echt, der schmeckt echt wahnsinnig lecker.
Ja.
Und damit hat Timo mich neulich mal überrascht, Timo von Wolfweine. Der schmeckt wirklich sehr gut. Zu Weihnachten sollte man immer ein Fläschchen Prosecco in der Hinterhand haben.
Ja. Sag mal, Till, wo ich dich schon mal dran habe. Ich weiß gar nicht, auf Vox lief die Tage so eine Sendung, so ein Quiz, wo so verschiedene Teams gegeneinander antraten, was sie so über Popmusik und Hits, Witz oder so hieß das. Oder ist ja scheißegal, wie es hieß. Da war einmal Verona Poth mit ihrem Sohn. Da war Tim Melzer mit Sascha zusammen. Die Von Torra mit so einem Moderator kennen. Ich krieg's jetzt alle nicht zusammen. Und Stefanie Hertel mit ihrem Mann, Lebensgefährte.
Ja, so. Und warum waren wir beide dann nicht?
Weil wir alles gewusst hätten. Es waren, glaube ich, 32 Fragen. Die Sendung ging 3,5 Stunden lang und alle möglichen Fragen. Aber eben auch so Fragen, welche Farbe hatte der Rock von Britney Spears in ihrem Schuhmädchen-Outfit. Ich weiß gar nicht, was der erste Hit war. Oops, I Did It Again wahrscheinlich. Ja.
Nee, bestimmt war das Hit Me Baby One More Time. Ne?
Kann auch sein, ja. So, und welche Farbe hatte der Rock? War der kariert, war der grau, war der schwarz? Ne? Oder welches Video hatte zum ersten Mal über 1 Milliarde Klicks? Welches Musikvideo? Despacito, Shape of You, Gangnam Style, Uptown Funk, ne? Und solche Fragen wurden da halt gestellt, wo du jetzt noch so ein Nerdwissen haben kannst, aber dann eben denkst, von Katy Perry, I Kissed the Girl.
Ja, yeah, and I liked it.
Ja, genau. Und wonach schmeckte dieser Kuss? Ne? So.
Wow.
Und dann drei Sachen zur Auswahl, nach Erdbeere, nach Kirsche, nach Minze. Und solche Fragen musste man da beantworten. Bei Katy Perry, wenn man den Text so ein bisschen kennt, ich glaube, es ging schon in der zweiten Zeile, ging es um Sherry Kiss, da wusste man es natürlich. Ja, ich als jemand, der Frauenoutfits immer sofort abspeichert, wusste natürlich, dass Britney Spears einen schwarzen Rock trug zur weißen Bluse mit einer grauen Jacke. Aber weißt du, welches Musikvideo zum ersten Mal über 1 Million Klicks hatte?
Nee, ich würde jetzt mal raten, würde jetzt wahrscheinlich Money for Nothing, würde ich jetzt erstmal sagen.
Nee, Gangnam Style.
Ach so, Klicks,
von Psy oder Psy, wie man den ausspricht.
Ja.
Gangnam Style, wie so ein galoppierendes Pferd war der doch immer so unterwegs, ne? So die die Hände gekreuzt und dann, ja, das war das Erste. Und das Erfolgreichste im Moment ist Despacito mit über 7 Milliarden Klicks.
Boah.
Shape of You von Ed Sheeran, über 5 Milliarden Klicks. Uptown Funk, 4 Milliarden. Und Gangnam Style auch ungefähr 4 Milliarden jetzt. Ne? Hammer, oder?
Ja. Ja, das ist ein absolutes Hammer. Diese Hitlisten sind ja sowieso total interessant. Ich habe jetzt, da kannst du mal sehen, wie alt wir schon oder wie alt ich schon bin. Ich habe jetzt wirklich, war jetzt noch bei MTV, aber du bist natürlich schon bei YouTube und Klicks und natürlich alles und Viveo und wie die Vimeo und wie die ganzen Plattformen heißen.
Ja, und die waren ja letztendlich, YouTube war der Untergang von MTV und Viva, ne?
Ja, absolut, absolut. Weißt du denn, wenn wir schon mal bei sowas sind, es ist ja zum Jahresende, kommen ja immer die ganzen Hitlisten raus. Weißt du denn, was die meistverkaufteste Single der Welt überhaupt ist?
Nee.
White Christmas von Bing Crosby.
Ach, wie oft?
Von 1942 über 50 Millionen weltweit verkaufte Einheiten.
Wer hat's geschrieben?
Das weiß ich jetzt sogar tatsächlich gar nicht, ob er es auch geschrieben hat. Müsste ich jetzt googeln. Keine Ahnung. Aber wenn du dir die meisten weltweit verkauften Singles anguckst, ne?
Ja, ja.
Schätz mal, was ist das jüngste Lied in den Top 10?
Bei den Christmas-Songs?
Nein. Nee, überhaupt. So vom Alter her.
Also okay. 10 Jahre?
Celine Dion ist Platz 10 mit My Heart Will Go On. Das ist von 1997. Das ist 15 Millionen Mal verkauft worden.
23 Jahre her. Hammer.
Und ansonsten ist alles... Ja, doch, Elton John ist auch von 97, 33 Millionen, Candle in the Wind.
Ja.
Ne, dann kommt aber schon
das
wieder
Bing Crosby. Das Handle im Wind, ja.
Ja, dann kommt schon wieder Bing Crosby mit Silent Night, also Stille Nacht, von 35. Bill Haley, Elvis Presley, das gibt's einfach alles.
Wo steht denn Last Christmas von Wham?
Last Christmas taucht hier noch gar nicht auf. Mariah Carey ist mit All I Want for Christmas mit 14 Millionen dabei.
Die ist auch von der Straße weg. Ja.
Und ja, die Scorpions tauchen irgendwann mit 14 Millionen von Wind of Change auf. 14 Millionen Mal verkauft.
Davon Wahnsinn, 13 oder? Millionen Mal nur in Russland. Ja.
Ja, es ist echt, echt wahnsinnig, ne? Das ist so, dass die Songs. Und hier als Pop-Hit würde ich mal sagen, ist, glaube ich, In the Summertime von Mango Jerry. Das ist ja auch, glaube ich, schon von 1970. Das hat sich, glaube ich, auch circa 30 Millionen Mal verkauft weltweit.
Echt so oft? Ich mag die Nummer sogar irgendwie. Ja.
Ja.
Mango Jerry, weißt du, der hatte die Urkoteletten.
Ja, der praktisch, da ging die Frisur ja praktisch auf dem Gesicht weiter. Aber das ist auch so ein Song, ne? Wenn du das hörst, ich habe das letztes Jahr auf eine Urlaubs-CD von uns drauf gebrannt, sozusagen, für den Mietwagen. Und die Kinder haben es geliebt.
Ne? Aber
kannst du heute noch spielen?
Ich weiß nur noch, hinten fadet die Nummer ja aus, ne? Die hat ja kein richtiges Ende. Ja. Ne? Und du hörst nur, wie er eben dann weiter.
Ja. Dibi da da da, da 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 da, sing da da da, yeah, we have that beat. Da di, da bi di bi da bo du ba da bi da.
Weißt du noch, wie der Sänger hieß?
Ja, Ray Dorsett, alias Mango Jerry.
Das ist ja lustig, ey.
Oh Gott. Das gibt's gar nicht, ne?
Ja, Mango Jerry. Ja, jetzt bin ich wieder gut gelaunt, ey. Das gibt's gar nicht. Ich sehe gerade, der ist auch schon 74. Ja.
Ja. Und da denkst du dir so, früher hab ich so gedacht, dann hast du den mal, ich glaube, Mitte der 80er Jahre war der mal auf dem Stadtfest in Hamm.
Na, hat bitte.
Gespielt, ne?
Ja.
Und dann habe ich so gedacht, der Arme muss mit diesem Lied jetzt immer noch irgendwo rumtouren und heute denkst du so, der Arme, ja. Der Arme, 30 Millionen verkauft.
Um Himmels Willen, ja.
Ach, du Scheiße.
Ja, Ja, oh Gott, die alten Recken, ey. Und vor allem damals gab es noch richtig was. Ja.
Ja, ja, natürlich. Aber es ist faszinierend, ne, dass die Verkäufe heutzutage so runter sind. Ne, wenn du das absolut siehst. Das war ja damals schon so, was weiß ich. Ich glaube, wir haben von unserer Single, weil ich der Kanzler bin.
Ja.
Ich glaube, 23.000 verkauft. Das reichte noch nicht mal für Chart Entry in den Top 100.
Ja, da wärst du heute auf 1.
Ja, damals war es noch nicht mal Gold in Luxemburg mit so viel, ja. Mit 23.000.
Ja.
Heute wärst du damit wochenlang auf Platz 1. Ne? Das ist so irre.
Ja, diese Sendung, von der ich eben sprach, ne, wo eben Verona Poth auch mit ihrem Sohn war, dann irgendwann ging es natürlich um die Stones. Muss ja, klar, in so einer Musiksendung muss um alles gehen. Und Verona sagt, ja, ich weiß nur eins, sie sind alle über 80. Und da habe ich gedacht, gut, dass Till jetzt nicht hier ist.
Ja, ja, mein Gott. Das
ist schon einer 80? Alle. Nee, ne?
Ja, Bill Wyman, wenn man ihn als Stone, als Rolling Stone bezeichnen will.
Genau, dafür ist seine Perle aber auch schon 18.
Ja, genau, der ursprüngliche Bassist der Rolling Stones, der irgendwann gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr.
Ja, und war dann mit dieser Mandy, weiß ich gar nicht.
Oh Gott, ja, ja.
Und sie war noch sehr jung, ne?
Lass uns, wir kommen damit in den wie heißt das nochmal?
Justiziablen Bereich.
Ja, aber, kommt er absolut.
Ja, aber er hat es ja gemacht, wir reden ja nur drüber. Ganz kurz.
Also ich fand es so eklig.
Das ist jetzt auch schon wahrscheinlich wieder 20, 25, 30 Jahre her, ne?
Ja.
Er muss um die 60 gewesen sein, sie war noch keine 20, 17 oder so.
Er fing 16. eine Beziehung mit ihr an, als sie 13 war, mit Genehmigung der Mutter. Und das ist einfach so.
Und damit meinen wir nicht seine Mutter, ja.
Nee, eben, genau. Und das alles ist so widerlich, so eklig, dass man, ich kann dem Typen seitdem nicht mehr auf die, noch nicht mal, wie ich den irgendwo sehe, weg.
Ja.
Schäbig, ey.
Ja, und aber was ist auch bloß aus denen geworden, ne?
Ja, nix. Ich glaube, sie ist bis heute ein Wrack.
Da habe ich's. Ich darf es kurz mal eben beleuchten, damit wir es alle wissen. Ne? 89 heiratete er die britische Sängerin Mandy Smith, ein Model. Ja. Die Beziehung erregte viel Aufsehen, weil das 33 Jahre jüngere Mädchen bereits als 14-Jährige mit ihm zusammen war. Bei der Hochzeit war sie 19 und sein erwachsener Sohn fungierte als Trauzeuge. Die Ehe wurde 2 Jahre später geschieden. Danach heiratete Wyman eine langjährige Freundin.
Ja.
Hammer, ne? Mandy Smith.
Ja.
So.
Ja. Kommen wir mal zurück zu den wahnsinns schönen Hitlisten. Ne? Zurzeit kriegen wir ja unheimlich viel Post und auf Instagram sieht man alle, posten die Leute viele ihre Lieblingspodcasts und da sind wir ja doch reichhaltig vertreten. Das freut mich sehr. An dieser Stelle müssen wir vielleicht auch mal sagen, wo die Leute das so posten. Leute, vielen, vielen Dank überhaupt.
Ja,
wir sind total. Ja von der Agentur angerufen worden und es wurde uns ja auch bestätigt, dass wir mittlerweile 750.000 Abonnenten haben. Da bin ich ja schon fast nach hinten gekippt, oder? Das ist ja schon mal ein Wahnsinn.
Ja, total. Und, ich wusste das auch nicht. Und
ja.
Ja, Hammer, ne?
Ja, es ist ein Wahnsinnshammer und jetzt, wo ich von so vielen Leuten zugeschickt kriege, hier guck mal, meine Cousinen hier, es gehört zu den 5 meistgehörtesten Podcasts, finde ich großartig. Da müssen wir uns wirklich mal ganz doll bei euch Cousinen bedanken. Wusstest du übrigens, dass wir noch keine Autogrammkarten haben?
Nee, jetzt wo du sagst.
Ja, und weißt du, wer mich darauf aufmerksam gemacht hat? Der Direktor vom Madison Hotel.
Ach so, ich dachte jetzt der Direktor der Schule deiner Tochter.
Nein, nee, der Thomas
Kleinhardt. Intendant des ersten allgemeinen Madison Hotels in Hamburg.
Der Thomas Kleinhardt rief mich an und sagte, hör mal, wir würden gerne zum Elbcousin-Arrangement auch eine Autogrammkarte von euch dabei legen.
Ja, aber wir können uns doch selber immer schön mit dabei legen, oder?
Ja, das wäre natürlich, das würde nur den Zimmerpreis geringfügig nach oben treiben.
Das heißt, nachdem, wie wir so drauf sind.
Bei 150 Euro, wenn wir uns dazulegen, dann müsste man aber schon über 160 Euro sprechen, pro Übernachtung und Frühstück.
Ja, okay, dann her mit den Autogrammkarten, aber wie gesagt, ja. Wir haben ja jetzt Zeit, ne, wo keine Tour stattfindet. Wir könnten uns da ja auch mal an den Eingang stellen und jeden in den Arm nehmen. Ach nee, ist nicht erlaubt in diesen Zeiten, ne?
Nee, das ist leider nicht erlaubt.
Aber vielleicht so die Ghetto-Faust.
Ja, also ich fand die Idee jedenfalls sehr schön und habe mich bedankt und habe gleich in der Agentur angerufen und habe natürlich erstmal gesagt, was ist denn da los?
Also ein Fass aufgemacht.
Ja, wieso gibt es das nicht von uns? Da kann man, so kann man doch nicht mit uns umgehen. Wir haben 750.000 Abonnenten. Wir sind hier in persönlichen Hitlisten und haben keine Autogrammkarten.
Ja, jetzt kommt aber der Pferdefuß. Also, hier an der Seite ist auch noch ein Spiegel. So wie ich heute, der, den ich heute Morgen im Spiegel gesehen habe, den kannst du nicht fotografieren für eine Autogrammkarte.
Ja, dann nehmen wir eben halt...
ein Pimmelfoto von mir.
So, das...
Oder?
Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong. Das reicht.
Ja,
es reicht.
Ja, aber du hast doch schon wieder nicht die versprochene Klingel von deinem Sohn dabei.
So, ja, warte.
Ja,
warte,
jetzt haust jetzt erstmal einen Huni in die Kasse.
Ich hole jetzt erstmal diese scheiß Klingel. So,
ja.
Butte, die muss hier im Schrank sein.
Ja.
So, das lasse ich mir, die versprochene Klingel. So, welches Wort hast du eben gesagt?
Dass man mich nicht fotografieren kann, weil ich, mein Gesicht, aber wir können unten ohne von mir nehmen, Pimmelfoto, ja? Ist das die Pimmelbimmel?
Das ist jetzt die Pimmelbimmel.
Ja, gut. Ich zahle
ist das
gerne.
Zu mickrig oder was?
Nee, die kannst du ja nachher, kannst du ja nochmal gesondert aufnehmen, dann kann die reingeschnitten werden.
So.
Wird eh Zeit für Rubriken hier.
Ja, das waren schon mal dreimal wieder das P-Wort. Das heißt, du stehst jetzt bei 40, hattest du eh schon auf der Uhr, wir stehen bei 100 Euro. So.
Schön ist, aber das finde ich nett von dir, dass du beim Thema Pimmel sagst, du stehst bei 100 Euro.
120. Da bin ich gnadenlos. So, wir hatten Post. Lass uns mal zur Post kommen hier.
Ja. Wir hatten Post. Da hat einer, damit darf ich mal vielleicht eben anfangen, dann geht es ganz schnell, aus Bad Lippspringe. Da scheint auch so ein Cousinennest zu sein, ne?
Ja.
Und da ging es auch darum, da schrieb Ron aus Bad Lippspringe, schrieb, da wir jetzt alle mit Cousinen ansprechen, wären wir Vorreiter und in Sachen Gendern und sozusagen Gender-Experten, weil wir es geschafft haben, unsere Hörer eben nicht mit Männern oder Frauen anzusprechen, sondern einfach mit Cousinen. Ja? Und da hat er uns gelobt, wir wären quasi die Speerspitze des deutschen Genderwesens und somit Gender-Experten. Und er wollte aber von uns wissen, wie man das Wort Pflegekraft gendert.
Aha.
Und weil Pflegerinnen wäre ja auch schon wieder einseitig, Pfleger. Also, und da muss ich dir sagen, lieber Ron, ich habe mich heute Morgen schon damit auseinandergesetzt, weil wenn Worte meine Sprache wären, dann das ist immer so ein Thema für mich. Und ich würde sagen, das Wort Pflegekraft ist schon gegendert. Damit kannst du sowohl Männer als auch Frauen meinen. Also eigentlich hast du die Lösung selber schon vorgeschlagen.
Ja.
Also Shoutout an Ron, hört uns gerne und ist an dem Thema besonders interessiert. Und jetzt müssen wir ja zugeben, ohne dass wir es wissen, haben wir mit, dass wir alle mit Cousinen ansprechen, natürlich schon eine Menge dafür getan. Könnt ihr mal sehen, wie feministisch wir schon drauf sind.
Schon immer gewesen sind.
Ganz genau.
Ich habe hier eine Zuschrift von Cousine André. Und er wünscht sich
Wusstest
so sehr,
du eigentlich, dass André, für unser lieber Manager heißt ja auch André, dass es für mich der Top-Name für einen Verkäufer ist?
Ja?
André. Popöchen, Popöchen.
Oh. Du, ja, Donnerwetter.
Ja, ja, ja.
Da haut's mich nieder. Ich werde den Namen nie wieder normal, das geht gar nicht. Also André,
ja,
dreht uns folgende Mail an.
Ja.
Und zwar, ich grüße euch, liebe Cousine Atze und Till, im dichten Abgasnebel einer langsam vor sich hin schneckenden Kolonne, welche von ehrenamtlichen Stauführern männlich, weiblich, divers angeführt wird, seid ihr die zärtlichen Stimmen, welche mich vor einem Wutausbruch bewahren. Und so weiter. So, jetzt hat das aber so gut wie jeder in meiner Familie wundert sich, wo denn die frische Dorade ist, von der ich täglich spreche. Egal ob beim Einkaufen, beim Spazieren oder beim Abendessen, die Dorade ist omnipräsent. Daher eine kleine Bitte, welche vielleicht auch vielen anderen Cousinen die Möglichkeit gibt, an Heiligabend ein anderes Lied als Last Christmas hören zu können. Würdet ihr als Geschenk für eure Cousinen einen Doradensong aufnehmen? Ich bin mir sicher, dass jeder Mensch mit halbwegs anständigem Musikgeschmack ein solches Lied zu schätzen weiß. Ich danke euch für die tollen Stunden und wünsche euch und den Cousinen in aller Welt alles Gute.
Ja.
Herzliche Grüße, André. PS, gegebenenfalls könnte man den Song zum Kauf anbieten. Er hat wirklich Humor, der Junge. Und den Erlös einer wohltätigen Organisation eurer Wahl spenden. Ich bin mir sicher, dass einige Cousinen gerne bereit sind, dafür den ein oder anderen Taler zu zahlen.
Ja, deine, die frische deine Dorade, Nerven möchte ich haben, André.
Die frische Dorade müssen wir vielleicht mal für neue Hörer erklären. Es ging ja um unseren legendären Promi-Wirt auf Mallorca.
Ja.
Auf Mallorca.
Auf Mallorca in Calador, genau. Rolfs Windrose. Gerne genau. Mal vorbeischauen. Wirklich gutbürgerliche deutsche Küche vom Allerfeinsten. Ja. Und der fing jeden Abend, wo wir dann da waren, mit der Empfehlung an, ich hab noch eine frische Dorade da.
Genau. Und ich hab mir übrigens, das ist jetzt kein Witz, sondern ich singe schon seit damals immer, hatte ich auch schon mal die Idee, daraus einen Karnevalssong für Rolf zu machen, aber dass Rolf den praktisch so auf Malle selber singt, ne?
Ja.
Und zwar ging der immer so, ich hab noch eine frische Dorada, 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 da, ich hab noch eine frische Dorada, Dorada, da, 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 ich hab noch eine frische Dorada, da, Dorada.
So, André, damit hat sich auch deine Vorstellung erledigt, dass wir das Ding verkaufen können.
Ich habe das immer so als Hühnersong begriffen.
Ach so,
so,
ja.
So, ich habe noch eine frische Dorada, Dorada, da, da, da. Und ich sage es dir, das wird nie und nimmer ein Hit.
Die darf Höhner, ja, ja. Da sind wir dabei, das ist prima.
Ja, aber sicher.
Frische
aber
jetzt Dorade da.
Ja, ich.
Aber ich,
und
ja.
Sagt, und dann sagt er jetzt, oder, und dann hänn ich noch gesagt, da, 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 da,
da.
Ich hab noch eine frische Dorade da, Dorade da, Dorade da. Ich hab noch eine frische Dorade da, Dorade da, da, da.
Oder also so für Gypsy Kings.
Ohrwurm.
Dorade, ja. Oho.
Oh Gott, die Gypsy Kings. Okay, also André, du siehst, wir
du
haben
bist echt
Ideen.
Optimist.
Ja, wir haben Ideen, aber wir wissen nicht, ob wir als Songwriter so gut sind wie Lennon McCartney mit diesem Vorschlag, den ich hier gemacht habe.
Was wir mal machen könnten, wenn wir irgendwann mal wieder bei Vince im Studio sind, dann machen wir einfach, wir nehmen deinen Song, Till, also ich habe eine frische Dorade da, machen den einmal auf Höhner, machen den einmal als Metal-Song, als Hip-Hop, als Schlager, als Ballade, also Ballade finde ich auch gut. Oder als Bossa Nova. Tum, tick, tum, tick. Ich hab noch eine frische Dorade. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, ne?
Ja, du kennst doch auch die Scorpions so gut. Du hast ja so einen guten Draht zu Rudolf Schenker und Klaus
Rudi.
Meine. Vielleicht können die ja mal genau.
Follow the Dorade. Down to Gorky Park, listening to the wind of fish.
I follow the Uferweg, down to Rolfs Windrose, listen to the wind of Dorade.
Wind of roses, take me to the...
ja, scheiße. Es ist schwer, mit Doraden ein Lied zu machen. Ich werde dem Ganzen noch mehr Beachtung schenken und vielleicht mir noch eine schöne Strophe. Der Refrain ist ja jetzt klar, ich brauche noch eine Strophe.
Na? Ja.
So.
Dorade, Rodade. Ja. Da gab es eine Zuschrift, die hat mich doch sehr berührt. Und da geht es um dich, mein lieber Till. Ja. Und es war von der Cousine Heiko. Schreib lieber Till, lieber Atze, ihr Schokoladenstreusel auf dem Pustekuchen der Vorweihnachtszeit, ihr Erotik-Salamander unter den Lustmolchen, ihr Olympioniken unter den Leichtathleten der Podcast-Unterhaltung, Lebensaufgabenpraktiker, Freunde im Geiste, Cousinen, ich grüße euch. Sorry, ich muss mich nochmal an euch wenden. Ich mach's diesmal auch kurz. Ja, da möchte ich auch drum bitten. So, jetzt wird's ernst. Mich berührt jedes Mal sehr, wenn Till über sein Verhältnis zu seinem Vater spricht und aus diesen scheinbar trostlosen und für eine Kinderseele so schmerzlichen Erfahrungen seine eigene Vaterrolle definiert hat. Und die so fundamental anders ist, so liebevoll und voller Wertschätzung für die Kinder, dass ich geneigt bin, ihm vom ganzen Herzen zu gratulieren. Die Dankbarkeit, die du dafür von deiner Familie bekommst, ist dein Lohn, lieber Till. Für die Entscheidung, es anders zu machen, ein Anker zu sein, wenn die Kinder Ruhe brauchen. Ein Segel zu sein, um sie dorthin zu bringen, wo sie hin möchten und ein Leitlicht, das ihnen den Weg weist. Auch andere Situationen, von denen du berichtest, machen dich zu einem wundervollen Vorbild, an dem deine Kinder sehen können, dass deine väterliche Liebe der Kompass ist, an dem sie ihr Leben lang sich orientieren werden. Weil Vater oder Mutter zu sein keine Frage der DNA ist, sondern der Liebe. Das größte Geschenk neben dem Traumfahrrad ist die Gewissheit deiner Kinder, dass sie ruhig schlafen können, weil du ihnen etwas noch Größeres geschenkt hast. Sie schlafen ein und wissen, er glaubt an mich, er liebt mich. Dass du mit Atze einen Freund hast, der dich trägt, dir zuhört, dich so sein lässt und ihr beiden das so offen mit uns teilt, danke dafür. Einen schönen ersten Advent mit euren Lieben, eure Cousine Heiko.
Das hört sich ja schon fast an wie der Ehren-Oscar fürs Lebenswerk. Uiuiui. Heiko, das ist lieb, dass du das so empfindest. Das ist mir fast ein bisschen too much. Ich glaube, dass ich als Vater völlig normal bin. Ich scheitere mindestens genauso oft wie jeder andere auch. Ich glaube, ich bin nur bereit, mein Scheitern einzugestehen, was ich viel wichtiger finde. Neulich hat sich meine älteste Tochter bei mir beschwert, dass ich sie nicht häufig anrufen würde oder immer kurz abwehr. Mhm. Und sie hat sich auch schon mal beschwert, dass ich manchmal dazu neige, alles ironisch zu kommentieren. Und daran kannst du sehen, dass ich überhaupt nicht perfekt bin. Ich habe auch als Vater... bin wie jeder andere normale Mensch auch. Ich mache einfach Fehler. Ich glaube, ich höre mir das dann nur an, was die Kinder sagen und versuche mich dann zu ändern und zu bessern, wenn ich das einsehe. Und meistens sehe ich das ein, weil die Kinder das alle ganz gut auf den Punkt bringen können.
Ja.
Und ich glaube, mein größter Fehler ist eher, dass ich manchmal sehr hart sein kann und sehr stur, weil ich aus meiner Biografie, nämlich ich musste mich ja alleine durchschlagen. Ne?
Ja, ja.
Ich hatte ohne alles, ohne Backup, ohne jemand, der mal, so wie dein Vater das bei dir gemacht hat, so mit diesen ganzen Tipps, Junge, lass die Kurzen weg und Hände aus den Taschen. Das habe ich ja alles nicht gehabt, jemand, der mich mal zur Seite nimmt. Das hast du ja praktisch erst eingeführt. Dementsprechend musste ich auch meine Vaterrolle selbst finden und habe auf dem Weg natürlich auch wahnsinnig viel falsch gemacht. Ganz normal einfach. Ne? Und ich glaube, was wichtig ist, dass man sich reflektiert, dass man eben halt sagt, oh, da habe ich Scheiße gebaut und dann auch sich bei seinen Kindern entschuldigt und mal schon mal sagt irgendwie, oh, da bin ich zu streng gewesen oder da war ich ungerecht. Ja, ich glaube, das ist realistischer als dieses
Verklären.
Als dieses leicht Verklärte. Ich weiß, dass du das lieb meinst, Heiko, aber ich bin just an average guy. Ein ganz normaler Vater, der Fehler macht. Und ich glaube, was uns alle, glaube ich, angeht, ist der Punkt, wir sind alle sehr durch unsere Kindheit geprägt worden. Und oftmals, gerade im Alter, je älter wir werden, stellen wir fest, dass wir vieles von unseren Eltern übernommen haben, auch von den Sachen, die wir nicht gut finden.
Ja, ja. Ne? Ja, du, auch wichtig ist, glaube ich, man muss nicht perfekt sein. Eben ja. auch nicht als Eltern, sondern
eben.
Eben nur für die Kinder da sein, das ist das Wichtigste. Und das bist du ja, genau. Und insofern hat Heiko ja nicht so Unrecht. Du bist da, aber du willst eben darauf hinweisen, dass du eben auch deine Fehler machst. Und ich glaube, dass Kinder sowas auch verzeihen, solange man ehrlich mit ihnen umgeht.
Ja.
Und, verlässlich ist für sie. Ich glaube, Verlässlichkeit ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja das, was du so vermisst hast bei deinem Vater, diese Verlässlichkeit.
Ja, ja, ja. Und gleichzeitig muss man sich darüber klar sein, zum Beispiel, ich bin immer jemand, der zuerst Nein sagt. Ne?
Ja.
Auch wenn ich gar nicht Nein meine. Ne, wenn die Kinder jetzt sagen, darf ich nachher noch das und das, sage ich Nein, obwohl ich mir denke, oh, ich werde das trotzdem erlauben. Das liegt aber daran, irgendwann ist mir das klar geworden, weil meine Frau zu mir gesagt hat, du sagst immer Nein. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, du sagst immer Ja. Ne? Und die Wahrheit ist, ich habe als Kind immer Nein gehört und sie hat als Kind immer Ja gehört. Und das gibt man so weiter.
Ja.
Und ich glaube, da haben wir uns beide angeguckt und reflektiert und gesagt, okay, ich muss mal lernen, Ja zu sagen, vor allen Dingen, wenn ich sowieso erlauben will. Und sie muss vielleicht auch mal lernen, Nein zu sagen. Ja, ich glaube, es ist wie immer im Leben, reflektieren und sich selber beobachten, sich selber hinterfragen und dem anderen das Recht geben, dass man ihn auch kritisieren darf.
Ja, und hier an dieser Stelle fällt mir gerade ein Buch ein, worüber wir, als es rauskam, oft gesprochen haben. Das Schicksal ist ein mieser Verräter.
Ja.
Da geht es um Verlässlichkeit von Erwachsenen letztendlich. Es geht um ein sehr krankes Kind und auch mehrere kranke Kinder. Aber eigentlich geht es in dem Buch darum, wie Eltern ihre Versprechen halten können und wie verlässlich das ist.
Ja. Das hast du wunderschön gesagt. Kennst du meinen Lieblingssatz aus diesem Buch?
Nee.
Erwachsene wissen nicht, was sie versprechen, wenn sie etwas versprechen.
Und wie du als Kind darauf reagierst.
Ja. Erwachsenen ist überhaupt gar nicht klar, was das einem Kind bedeutet, wenn du etwas versprichst und dieses Versprechen nicht hältst.
Ja.
Na, das ist, genau, das sind die größten Enttäuschungen.
Aber können wir beide nochmal empfehlen. Vielleicht lese ich es auch direkt nochmal.
Ja. Ja, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ganz tolles Buch. Ja.
Ja, Till.
Das sind die größten. Und hier, du wurdest auch nochmal löblich erwähnt.
Weil ich so einen schönen.
Nee.
Will weil jetzt du nicht schon das, wieder 20 Euro zahlen.
Nein, Markus, Cousine Markus schreibt uns nochmal.
Über meinen.
Hallöchen. Ja, nein, jetzt hör doch zu. Sonst, du willst nur, dass ich die Glocke wieder betätige.
Nein,
ne?
Nein, ich vermeide das Wort doch, obwohl er wirklich.
Ja.
Ja.
So, hallöchen, ihr beiden Obercousinen. Ich höre jetzt gerade eine neueste Folge des Podcasts und gleich zum Anfang hat Atze mich gehabt. So, das Zitat aus dem Film Wild hat mich mitgenommen, also Wild in Anführungsstrichen. Ich habe diesen Film selber schon mehrfach gesehen.
Der große Trip heißt der Film eigentlich. Ja.
Der große Trip, genau.
Ja.
Der mich auch immer inspiriert hat, und zwar aus folgendem Grund. Auch meine Mutter ist neulich an Krebs verstorben und auch sie wurde von meinem Vater schlecht behandelt, wenn auch nicht geschlagen. Häufig habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was wäre, wenn. Und dieser Film hat mich dazu gebracht, mich bei meiner Mutter mit einem dicken Danke und auch mit ein paar Entschuldigungen zu verabschieden. Ich danke dir, Atze, für dieses Zitat. Viele liebe Cousinengrüße von eurem treuen Fan Markus.
Ja, Markus, gern geschehen. Wie gesagt, den Film habe ich auch schon oft gesehen und ja, da findet man ja auch viele Wahrheiten. Wer den noch nicht gesehen hat, nochmal die Empfehlung. Ja, gerne.
Ja, ja, ist glaube ich so. Ne? Ich habe den Film übrigens danach auch gleich nochmal gesehen und hab natürlich geheult wie ein Schlosshund am Ende.
Like Schlosshund. Was heißt eigentlich Schlosshund auf Englisch?
Gute Frage.
Was heißt denn Schloss auf Englisch?
Castle.
Castle
Dog. Castle Dog. Castle Hound.
Ja. The Dog from Blackwood Castle. Ja.
Oder wie Cindy und Bert gesungen haben, der Hund von Baskerville, ihre deutsche Coverversion von Black Sabbath Paranoid.
Und das ist kein Witz. Ich konnte mich vom ordnungsgemäßen Zustand von YouTube überzeugen und habe das Video mir mal durchgeschaut. Aber die Band, die das eingespielt hat, die war geil.
Ja, ja, die Musiker waren auf jeden Fall auf der Höhe ihres Könnens. Das ist auch ein schwieriger Song. Meine Güte, echt, wirklich. Das wird nur noch übertroffen von Karl Gotts Version von Painted Black von den Stones. Oh Gott, da sind wir ja schon wieder beim Thema. Ja. Unsere Spotify-Liste.
Unsere Pfeilliste spottet jeder Beschreibung.
Ja, genau. Unsere Spotify-Liste. Was hast du denn diesmal für mich rausgesucht? Den Ententanz, Polonaise, Blankenese.
Wenn du schon weißt.
Die Wanne ist voll.
Die Pfanne ist heiß, ja. Ja. Oh Gott, das war drei. Gangnam Style ist es heute nicht.
Oh Gott, Wopper Gangnam. Das hat mein Sohn, als er zwei Jahre alt war, hat er immer gesungen, Hey Sexy Lady. Also der singt ja immer Hey Sexy Lady.
Ja.
Und das war immer sehr befremdlich, wenn dieses zweijährige Kind damals immer gebrüllt hat, Hey Sexy Lady, oh, Gangnam Style. Das hat unseren Haushalt immer sehr, gibt es auch Videos von, sehr erfreut.
Ja, ich habe heute was von einem Künstler, der sowohl komplett wahnsinnig ist, als auch ein musikalisches Genie. Und da, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ob man das Werk vom Künstler trennen kann. In diesem Fall sollte man das dringend.
Oh Gott.
Das engt den Kreis schon mal auf 1000 ein, oder?
Also doch, Gottlieb Wendal.
Ja, Gott hat seiner Seele sehr gnädig.
Ja.
Wir sind bei Kanye West. Kanye West, der ja auch bei den Präsidentschaftswahlen in Teilen der USA angetreten ist. Aber auch da wird noch ausgezählt, zumindest bei ihm zu Hause. So, und es gibt einen Song von ihm, der heißt Good Morning. Richtig geiler Song von seinem dritten Studioalbum. Graduation hieß das Album und Good Morning ist der Eröffnungssong und mit dem Song kriege ich morgens echt gute Laune. Ja? Und er hat einige Samples drin von Elton John, von dem Song Someone Saved My Life Tonight von Elton John. Ja, und hört mal rein in den Song, er ist wirklich gut, ist von 2008, geiler Sound und ja, im Bereich Hip-Hop halte ich Kanye West tatsächlich für ein Genie.
Aha, okay.
Und das resultiert so ein bisschen daraus, dass, wie gesagt, der Song ist von 2008 und Elton John hat damals gesagt, er würde gern mal mit so Hip-Hopern wie Kanye West oder Pharrell Williams zusammenarbeiten. Und dann ist einer von beiden eben auf die Idee gekommen, für diesen Song Elton John so ein bisschen zu samplen. Ja.
Faszinierend, ne?
Richtig geiler Song.
Ja, guck mal, heute ist übrigens, glaube ich, Jean-Luc Godard 90 geworden, soweit ich das weiß. Der Altmeister der Nouvelle Vague, der Altmeister des französischen Kinos. Und deswegen war ich kurz in Versuchung, aber dann fiel mir ein, du hattest ja schon mal Sympathy for the Devil von den Stones benannt.
Ja, das war ein großer Wurf von mir.
Ja, das war ein sehr großer Trick von mir. Ich bin heute auch für meine Verhältnisse sehr modern unterwegs. Ich nominiere...
Ich habe Angst. Jetzt habe ich Angst.
Ich nominiere Don't Look Back in Anger von Oasis.
Oh, geiler Song.
Ja. Und zwar, ich weiß auch nicht, warum, irgendwann zeigte YouTube eine Dokumentation von Liam Gallagher an.
Ja.
Und
passt ja auch zu dem, was wir eben besprochen haben, ne? Wenn man so zurückschaut auf seine zum Beispiel Kindheit.
Ja, genau. Und das Schwere ist nur, dass ich den einfach nicht verstehe, wenn er Englisch spricht.
Das sagt sein Bruder auch immer, dann haut er ihm vorsichtshalber was auf die Fresse.
Genau. Und dann fiel mir ein, dass der einzige Song, glaube ich, den Noel Gallagher singt, nämlich Don't Look Back in Anger ist. Aber wie oft ist es bei mir so, dass mich die einzelnen Songzeilen dann abholen. Und in diesem Fall war das, und auch wie sie gesungen werden,
ja,
war das im Refrain, beziehungsweise in der Brücke, Stand up beside the firework, take that look from off your face, you ain't never gonna burn my heart out. Das war die Zeile, you ain't ever gonna burn my heart out.
Ja.
Take that look right off your face. Das hat mich total abgeholt, wie er das singt, wie er es ausdrückt beim zweiten Mal. Das sind so, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Super Song.
Ja, gekauft. Ist echt geil. Das könnte ich mir sogar auch in meine private Liste packen. Dann hätte ich immerhin schon 3 Songs da.
Aber es ist ja eigentlich auch ein gutes Motto, don't look back in anger.
Ja.
Und das ist das Versöhnliche, einfach nicht im Zorn zurückschauen, nach vorne gucken, positiv bleiben,
ja,
und vielleicht aus den schlechten Sachen, die einem im Leben passiert sind, einfach was Gutes machen.
Das gilt sowieso immer. Und ne? Ja. Und das gilt für uns alle, egal ob die Kindheit schwer oder leicht, ja, war. Genau. Zu viel zurückzublicken bringt nichts. Außerdem ist die Laufrichtung ja eine andere. Und wenn du immer nach hinten schaust, wirst du irgendwann vor einem Baum laufen oder vor eine Tür. Deshalb.
Ganz genau.
Ja.
Ganz genau.
Irgendwann muss man sein Leben ja in die Hand nehmen.
Wir werden uns morgen in den Arm nehmen können, persönlich.
Ja, das natürlich ist ja mit Mundschutz.
Mit Mundschutz, weil wir zusammen für einen Dokumentarfilm etwas drehen, aber da können wir ja dann zu gegebener Zeit noch drauf hinweisen.
Ja, es ist wahrscheinlich was für NTV. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das die Dokumentation Giganten der Meere, die größten Supertanker und ihre Geschichte.
So, du altes Böcklunder Denkmal, was gibt's denn jetzt zum Mittagstisch?
Ach ja, ich bin hier auf schmale Küche gesetzt. Ich höre es auch schon brutzeln. Es gibt so eine Quinoa-Pfanne mit gebratenen Avocados. Mhm. Punkt.
Aber Avocados haben viel Fett, ne?
Ja, Fett. Glaubst du die Fettlüge noch? Ja.
Ja, entschuldige mal.
Ja, Fett. Gute Fette. Wer gut schmiert, der fährt auch gut. Was gibt's denn bei dir?
Ich werde gleich ein bisschen Skier mit Banane und kleingeschnittenen Äpfelchen zu mir nehmen.
Ja. Und der Rest der Familie?
Und danach werde ich direkt ein dickes, großes Stück Schwarzwälder Kirschtorte verdrücken.
Das ist eine gute Idee. So mache ich es auch. So bleibt man schlank. In diesem Sinne, ne, kommt gut durch den Schwarzwald. Bis dann.
Ja. Bis dann.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.